Folge 142, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, eine Woche nach der Sonderfolge aus Altenkirchen mit Barbara Rittner und Torben Belz, habe ich wieder meinen Podcast-Partner Daniel Wollimasur mir virtuell gegenüber sitzen. Hallo und Grüße nach Schottland, nach Glasgow.
Ich bin zurück. Ja, der Termindruck ist da. Die Saison läuft. Deswegen schön, dass wir wieder die Zeit gefunden haben, uns zusammen zu unterhalten und jetzt wieder am Start zu sein. Ja, macht mich glücklich, dich zu sehen.
Ja?
Ja, das boostet meine Laune direkt.
Sehr schön, denn ich freue mich auch. Wir steigen auch direkt rein. Ihr könnt euch vorstellen, als Podcast mit investigativem Ansatz hätten wir, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, sicherlich auch schon vielleicht ein paar Tage früher aufgenommen. Der Sinnerfall wurde ja abgeschlossen. Da gab es eine Einigung zwischen WADA und dem Spieler. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, war ich auch ganz schön unter Schreibdruck. Wally war und ist in Glasgow aktiv gewesen und ist jetzt auf einer Turnierreise, die mehrere Wochen andauert. Und mit unseren Aufgaben mussten wir erstmal zusammenkommen, sind es jetzt aber und legen direkt los. Wir wollen ein bisschen über unsere private Situation sprechen, über die Turniersituation von Wally. Danach natürlich unsere Insights und unsere Meinung zum Ende des Dopingfalls von Yannick Sinner. Wir wollen nochmal ein kurzes Update geben zur Situation von Rybakina und Vukov. Da gibt es einen neuen Artikel, der Insights geliefert hat. Wir wollen über das brasilianische Talent von Seca sprechen, der ja einen Wahnsinnslauf letzte Woche in Argentinien hingelegt hat und dann in seiner Heimat in Rio in der ersten Runde verloren hat. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf. Am Ende machen wir nochmal einen Dreh hin zu der durchaus kontrovers diskutierten Entscheidung der US Open, den Mixed-Wettbewerb komplett zu verändern. Und da habe ich natürlich mit Wally auch jemanden, der da nah dran ist, an den Spielerkollegen und da auch ein bisschen für euch Insights geben kann. Wally, bevor wir mit dir einsteigen, hast du gesehen, Iga Swiatek hat heute verloren gegen Mira Andreeva. Das ist die zweite größere Überraschung diese Woche, nachdem auch Novak Djokovic verloren hat gegen Matteo Berrettini zum ersten Mal. Das ist sogar noch ein bisschen erklärbarer gewesen, weil Djokovic ja aus der Verletzung rauskommt. Aber bei Swiatek, klar, Andreeva war einer der größten oder wenn nicht sogar das größte Talent auf der WTA-Tour, aber auch überraschend. Und Swiatek wirkt, ohne dass ich irgendwelche Insights habe, aber auch nicht so ausgeglichen, ist auch sehr schnurstracks weggelaufen, hat ihren neuen Trainer, gab's mittlerweile ist ja alles Video überwacht, nicht abgeklatscht. Wim Fizet, den Belgier, der auch ganz erfolgreich schon mit vielen Spielerinnen, unter anderem Angelique Kerber, zusammengearbeitet hat. Also da läuft es nicht ganz so rund. Ich weiß gar nicht, ob du schon die Chance hattest, weil du hast ja selbst gespielt, ein paar Ergebnisse abzudaten. Machst du das generell eigentlich, dass wenn du spielst, dass du trotzdem so die Turniere täglich durchgehst, wer wo aktiv ist, oder bist du da so komplett im Fokus?
Je nach Zeit, mal mehr, mal weniger, aber natürlich ist es irgendwo so, dass mich das Tennisgeschehen vor allen Dingen zum einen auf den großen Turnieren, aber dann natürlich auch, was meine Spielerkollegen auf den gleichgesinnten Turnieren, sage ich mal, machen, das verfolge ich schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Ergebnis checke, aber man hat natürlich in der Ergebnis-App so ein paar Spieler, die man gut kennt, abgespeichert, um da einfach immer ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Aber um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Swiatek hat jetzt eine 10-3-Bilanz dieses Jahr.
Ja. Yeah.
Immer noch Nummer 2 der Welt, aber deine Aussage kommt ja auch nicht von ungefähr. Sie hat ja letzte Woche schon eine für die einen überraschende Niederlage im Halbfinale hinnehmen müssen, für die anderen aufgrund des Head-to-Heads gegen Ostapenko dann nicht ganz so überraschend.
So wahnsinnig, dieses Head-to-Head.
Ja, das stimmt. Es ist 5-0 jetzt für Ostapenko, genau. Und ja, das waren jetzt zwei glatte Halbfinale aus und ja, da ist man wieder beim Thema, wie werden absolute Weltklasse-Spieler beurteilt, an welchen Ansprüchen werden sie gemessen. Jetzt stehen hier zwei, in Doha war es Halbfinale, in Dubai war es jetzt Viertelfinale. Sicher die Turniere unter ihren Ansprüchen. Trotzdem läuft die Saison nicht ganz so schlecht. Ich finde, sie hat noch nie die allercoolste Verliererin abgegeben. Das hat sich jetzt nicht geändert, aber...
Das wird auch deutlicher, wenn man im Verhältnis mehr verliert, ne? Sonst, wenn man nur alle paar Schaltjahre mal ein Spiel verliert, vergisst man das relativ schnell, wie die Spielerinnen reagieren, wenn sie verlieren, ja.
Das stimmt. Und da man jetzt irgendwie auch so ein bisschen Parallelen ziehen kann zwischen den positiv getesteten Nummer 1en und dem Dopingfall und der Reaktion darauf, ist natürlich, ja, dann interessant zu sehen, wie dann die Ergebnisse oder Leistungen in zwei konträre Richtungen gehen. Bei Yannick Sinner ist so, dass ich da das Gefühl hatte, ihm hat es 0,0 ausgemacht und die Ergebnisse sagen eigentlich, dass es auch so ist, weil er seitdem nur marschiert ist. Und bei Iga ist es schon von den Ergebnissen so, dass man sagen könnte, ja, belastet sie das oder hat sie das belastet, hat sie es ein bisschen rausgebracht, ein bisschen Selbstverständlichkeit verloren gegangen. Ja, genau. Ich meine, es ist natürlich auch eine ganz schwierige Situation für einen Athleten, wenn sowas irgendwie festgestellt wird und du deswegen halt ins Rampenlicht rückst mit so einer negativen Sache. Aber ja, ist für mich eher darauf zurückzuführen, als jetzt beispielsweise bei Djokovic. Du hast seine Niederlage auch gerade angesprochen und erklärst sie, dass er aus der Verletzung kommt. Für mich ist es eher so, dass er halt immer ein bisschen älter wird und auch einfach ein bisschen Leistung einbüßt. Und meines Erachtens kannst du nicht 20 Jahre unschlagbar sein, und er nähert sich dem Menschlichen einfach immer mehr an und verliert dann halt auch mal ein Match gegen Berrettini, der, wie wir alle wissen, auch einen sehr, sehr guten Ball spielt. Deswegen ist das für mich auch irgendwie absolut normal. Ich meine, er ist jetzt Ende 30, der Nole. Da darf er auch mal bei einem etwas kleineren Turnier für ihn auch mal früh rausgehen gegen einen ehemaligen Top-10-Spieler, ohne dass da alle ausrasten müssen.
Definitiv. In Italien nennen sie ihn übrigens Hammer. Ich weiß gar nicht, was auf Italienisch heißt, aber das habe ich in Turin nochmal mitbekommen. Also Berrettini, der Spitzname, The Hammer, aber halt im Italienischen. Kann ein bisschen spielen an einem guten Aufschlagtag, auch quasi unspielbar, vor allem auf den schnelleren Hardcourts und Rasen sowieso als Wimbledon-Finalist. Ja, das wollte ich nur mal so ein bisschen der Aktualität halber einordnen. Gute Punkte, die du gemacht hast im Verhältnis der Dopingfälle auch von Sinner zu Swiatek. Ich habe ja insofern einen kleinen Insight, dass ich letztes Jahr eine Stunde mit ihrer Psychologin sprechen konnte. Das ist nie veröffentlicht worden, weil es dann nicht so ganz gepasst hat, weil dann auch irgendwann der Dopingfall publik wurde und das so davor ja geführt wurde und dann thematisch nicht gepasst hätte. Aber da wurde mir auch schon ganz klar, dass die sehr, sehr viel machen mental und dass Swiatek auch so gar nicht negativ behaftet, aber einfach sehr verkopft ist, so da viel macht, aber auch machen muss. Und ich glaube, gewisse Selbstverständlichkeiten einfach bei diesen Top-Spielerinnen sind. Und wenn das dann auf ihrem absoluten Top-Level nicht ganz so klickt, ist es, glaube ich, auch nochmal schwerer zu verarbeiten. Aber die werden sicherlich auch viel da machen. Und Sabalenka ist jetzt auch nicht, wie man gesehen hat, die allerfairste Verliererin. Das ist halt so ein Mindset-Ding. Die Frage ist, ob es möglich ist, Wolli, ein ganz fairer Verlierer zu sein und in seinem eigenen Kopf trotzdem zu denken, dass man der Allerbeste der Welt ist. Das ist eine interessante Frage.
Ja, aber ich finde schon, dass Roger und Rafa das über die Jahre echt gut hinbekommen haben. Mhm. Und man ihnen die Handshakes bei den Niederlagen auch immer abgenommen hat und da eigentlich immer ein Beispiel nennen konnte oder sagen konnte, schau es dir an, wie man es im besten Fall macht oder wie es eine Möglichkeit ist, mit einer Niederlage umzugehen. Wie dann der Spieler 5 Minuten später in der Umkleide dann darüber denkt, es bleibt oder bis jetzt hinter verschlossenen Türen. Du hast es auch schon angesprochen, die Kameras auf den Turnieren werden immer mehr von der Anzahl her. Wie gesagt, wenn da früher jemand vom Platz verschwunden ist, hat man auch nicht gesehen, wie die sich gefühlt haben, ja, wie die reagiert haben.
Guter Punkt.
Wie ich die jetzt einschätze, weiß ich nicht, ob da jetzt so viel passiert ist, weil sie ja dann doch sehr, sehr gefestigt waren in ihren, vom Charakter her. Aber ich finde, die beiden haben es wirklich eigentlich immer gezeigt, wie man wirklich dem Gegner auch mit Anstand gratulieren kann. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Teil unseres Sportes.
Definitiv. Kommen wir mal zu unserer, zu unseren persönlichen Situationen. Fangen wir mal mit die, also ihr seht ja, die StammhörerInnen, die auf YouTube schauen, die sehen schon, da hinten fehlt ein Bild bei mir. Sage ich gleich noch was dazu, ich bin nicht bei mir in der Wohnung. Bei dir ist so, du hast letzte Woche, wir nehmen auf am Donnerstag, den 20. Februar, du hast letzte Woche eine Trainingswoche hingelegt, zu Hause an der Base in Oberharing. Konntest du eigentlich stinknormal deine Umfänge trainieren, weil da war ja parallel auch ein ITF-Future-Turnier tagsüber, oder musstest du da Rücksicht drauf nehmen oder konntest sogar nur limitierter trainieren?
Ja, wir waren schon ein bisschen eingeschränkt von den Plätzen her. Normal stehen uns halt 7 Plätze zur Verfügung. Jetzt hatten wir 2 und wenn da einige Spieler und Spielerinnen vor Ort sind, die auf ihre Stunden kommen können, dann ist es halt normal, dass man mal ein bisschen früher trainieren muss oder ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich hat es jetzt meiner Vorbereitung keinen Abbruch getan, weil ich da dann auch bereit war, gewisse Kompromisse einzugehen, was die Trainingszeiten dann anging, und hat eigentlich wunderbar funktioniert.
Dann bist du nach Glasgow gefahren zu einem 75er Challenger Turnier, direkt ins Hauptfeld auch reingekommen. Das war schon relativ früh klar. So hattest du auch noch die Chance, an einem kleinen Talk teilzunehmen von deinem Bundesliga-Verein in der zweiten Bundesliga in Berlin. Da kannst du ja vielleicht gerade auch mal ein paar Insights geben. Das war so eine Saisonauftakt-Pressekonferenz für Sponsoren und Fans, glaube ich, ne?
Ja, genau. Sehr, sehr gut gemachtes Event. Top organisiert, und es hat Spaß gemacht, die Leute vom Verein, wenn auch virtuell, jetzt mal wiederzusehen. Die Steffi Wagner, eine unserer Top-Spielerinnen bei den Damen, die auch zweite Bundesliga spielen, war auch zu Gast. Und dann der Sportvorstand, dann Cheftrainer Damen, Cheftrainer Herren. Und da ging es dann einfach ein bisschen darum, Resümee von der letzten Saison zu ziehen, Ausblick zu geben auf nächste Saison, über ein paar Neuzugänge zu sprechen und ja, da mal so ein bisschen die Ziele abzustecken. Und ich glaube, für alle, die Bundesliga mehr interessiert, wäre es auf jeden Fall was, da mal reinzuhören. Den Talk gibt's auch auf YouTube, soweit ich das mitbekommen habe. Und eigentlich wäre es cool, wenn mehr Mannschaften sowas machen würden, um sich einfach mal ein bisschen vorzustellen, was sie vorhaben, wie ihr Konzept ist, was sie von der Saison erwarten, dass man einfach ein bisschen mehr Infos bekommt, weil es sonst nicht so gut abgedeckt ist in der deutschen Bundesliga. Und ich glaube, da haben viele Vereine noch ja, Verbesserungspotenzial, und ich finde es gut, dass unser Verein da mal einen neuen Weg gegangen ist und da ein Event gemacht hat, um die Leute ein bisschen besser zu informieren und einen besseren Einblick zu gewähren. Mhm.
Können dir einen Link ja gerne mit in die Beschreibung dieses Podcasts checken, für alle, die nicht genug von dir bekommen. Du hast Neuzugänge angesprochen. Verändert sich eigentlich was bei euch in der ersten Mannschaft? Bist du nach wie vor die Nummer 1 oder habt ihr Fonseca verpflichtet oder so für einen
Spiel? Ja, aber so Top-Spielern ist ja so, dass du meist, wenn dann nur die Chance hast auf ein Spiel, wenn es irgendwie reinpasst.
Ja, genau.
Und du nimmst dir dann natürlich dann auch einen Platz auf der Meldeliste, die ja auch begrenzt ist. Du kannst nicht beliebig viele Spieler anmelden in deiner Mannschaft. Und ich bin ja auch ganz gut vernetzt im Spielerbereich und pflege eigentlich zu vielen Spielern einen ganz guten Kontakt. Und so läuft natürlich dann auch der ein oder andere Transfer ab, dass vielleicht ich auch mal von Spielern direkt gefragt werde, die einen Verein suchen, oder der Club nochmal bei mir fragt, ob ich den kenne und ich da vielleicht eine Einschätzung geben kann. Und aktuell sieht es so aus, als wenn ich die 3 oder vielleicht sogar Nummer 4 der Meldeliste bin. Wir haben oben 2 starke Franzosen, mit einem habe ich jetzt auch in Glasgow Doppel gespielt, auch so ein bisschen im Hinblick auf die Bundesliga-Saison, um sich da einfach mal ein bisschen einzuspielen und ein gewisses Gefühl füreinander zu bekommen. Mhm. Und ja, dann haben wir noch einen Spanier verpflichten können. Den Kontakt hatte ich dann auch hergestellt. Gegen den hatte ich im letzten Jahr noch verloren. Da habe ich gesagt, ja, das wäre einer für unsere Mannschaft eigentlich. Ist sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Und genau, deswegen, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt für die neue Saison. Aber bis jetzt auch im Sommer, bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich schon unglaublich auf die Bundesliga-Saison.
Geil. Hast gut übergeleitet. Du hast ja heute Morgen auch noch Doppel gespielt mit deinem französischen Partner. Magst du ihn einmal für mich aussprechen, bitte?
Clément Chidek, College-Spieler. Ja, letztes Jahr schon Challenger gewonnen. Ich habe gegen ihn beim Future gespielt, als wir beide so um die 300 standen. Das war für den Future schon ein sehr, sehr ordentliches Match. Und ja, ein paar Wochen später hat er noch einen Challenger gewonnen. Ich glaube, noch einmal Finale gespielt und ja, kommen sehr, sehr gut mit ihm aus und deswegen haben wir halt auch mal uns zum Doppel verabredet, weil es halt immer auch mehr Spaß macht, wenn du mit jemandem spielst, den du kennst. Bin echt kein Freund davon, mit irgendwem zu spielen, weil die Chemie auf dem Platz ist dann einfach immer etwas träge. So, ja, es geht nicht so leicht von der Hand.
Hast du auch schon das ein oder andere Mal hier deutlich gemacht. Gestern im Match-Tiebreak gewonnen, heute im Match-Tiebreak verloren in der zweiten Runde. Auch das hast du ja schon deutlich gemacht auf dem Profiturnier, dass es da im Doppel wenige Punkte den Unterschied ausmachen. Im Einzel hast du in der ersten Runde gegen den Spanier Bernabé Zapata Miralles verloren, 2-3. Der ist den meisten bestimmt auch ein Begriff, weil er ja schon auch deutlich in den Top 100 stand. Kurze Einschub von mir übrigens. Ich hatte mit dem Kollegen auch schon Kontakt über WhatsApp vor. Ich habe eben nochmal rausgesucht, deswegen habe ich einmal kurz nach links geguckt. Am 18. Mai 2022, du wirst jetzt lachen, klassischer Yannick, habe ich mir die Nummer von ihm organisiert über einen deutschen Spieler und habe ihm dann eine Anfrage geschickt für den Spiegel, weil er in einem Spiel gegen, ich glaube, es war Dudi Sela, in der Quali von den French Open 2022 involviert war, wo mindestens 5 verschiedene Buchmacher Alerts ausgeschlagen haben bezüglich Matchfixing. Völlig überraschend, Wally hat er nicht auf meine WhatsApp-Nachricht und auf meine Fragen geantwortet. Aber man muss es ja, dann, wenn man darüber berichten will, trotzdem auch, ist vielleicht auch mal ein ganz interessanter Insight für dich und für die HörerInnen, die Person, um die es geht, zumindest offiziell kontaktieren. Sonst ist das auch ein Verstoß journalistisch, was die Sauberkeit angeht. Der Text wurde aber dann auch nie veröffentlicht, beziehungsweise internationale Kollegen waren schneller. Das war meine Erfahrung mit Zapata Miralles. Ich habe dein Match geguckt im ICE auf das deutsche
Bahn.
Das
ging oder was? Das ging oder was von der Verbindung her?
Ich wollte gerade sagen, also natürlich das deutsche Bahn. Ich bin hin und her geswitcht zwischen meinem Handy-WLAN und dem deutschen Bahn-WLAN und sag mal so, manchmal musste ich so ein bisschen raten, dann hast du gerade so eine Vorhand gespielt, dann ist es gefreezed und dann konnte ich wie so ein Quiz immer machen, so geht der Ball jetzt ins Aus oder auf die Linie, aber größtenteils konnte ich schon verfolgen. Wie war dein Eindruck von deiner Leistung?
Ja, erstmal würde mich das verrückt machen, mit so einem Ruckel-Internet zu schauen und
du bist mir ja nicht wichtig, von daher ist es ja egal gewesen. Ich saß im Ruheabteil und hab gechillt.
Und zwar, ich könnte jetzt sagen, beim 2 und 3 hast du nicht viel verpasst, nee, aber es war ein engeres Match, als das Ergebnis aussagt, viele enge Spiele, bisschen Pech gehabt, bin ich so belohnt worden, eher in den Momenten, wo er mit dem Momentum wegziehen konnte, ist es ihm auch echt aufgegangen. Ja, hat am Ende noch Chancen, ihn zurückzubreaken in 2 Spielen, dann wäre das Match wieder komplett offen gewesen.
Und da ist wieder, Entschuldigung, dass ich einmal reinging, oder ist wieder, da hat es nämlich bei mir nicht geruckelt, da ist wieder, ich glaube, es war der Ball zum Breakball oder du hattest sogar Breakball, um zurückzukommen. Beim Stand von 3-5 im zweiten hat er wieder einen Ball komplett auf die Linie so geklatscht, der so weggerutscht ist gegen dich.
Ja, da waren auch 1-2 dabei, die man auch anders entscheiden kann. Das ist halt ein bisschen Lotterie, wenn du Linienrichter hast. Deswegen bin auch ein großer Fan vom Electronic Line Calling. Das merke ich eigentlich jede Woche, wenn ich von Turnieren wiederkomme, wo wieder Linienrichter dort sitzen und die Schiedsrichter entscheiden, vor allen Dingen in der Halle. Es ist schwierig, aber die Spieler haben halt meist dann doch das bessere Gefühl. Und wenn Spieler reklamieren auf beiden Seiten, war ja meist der Ball dann schon anders, als er entschieden wurde. Deswegen bin ich da auch sehr froh, dass sich das langsam auch auf Challenger durchsetzt und das Spiel einfach fairer und einfacher macht, auch wenn das ELC ja auch vielleicht seine Schwächen manchmal hat, Aber dadurch, dass es vom Computer läuft, hat man halt das Gefühl, dass immer Neutralität gewahrt wird und niemand ja jetzt irgendwie auch nur bewusst einen Fehler macht. Genau, deswegen, es waren einige knappe Bälle, knappe Entscheidungen und deswegen ärgerliche Niederlage. Ich meine, ich glaube, vor 2 Jahren, als du ihm geschrieben hast, stand er, glaube ich, 40 in der Welt, hat letzte 16 gespielt in Paris. Da war er natürlich in absoluter Topform. Die, finde ich, hat er jetzt in den letzten Monaten nicht so gehabt. Deswegen war es jetzt auch nicht so, dass es eine schlechte Auslosung war, aber nicht mein allerbestes Match. Trotzdem ein paar Sachen, die aus dem Training, die ich mitgenommen habe, die gut geklappt haben und die ich dann versuchen muss, in den nächsten Wochen besser umzusetzen. Mhm. Weil die nächste Chance ist jetzt auch schon wieder in 2 Tagen. Heute ist Donnerstag. Morgen ist Reisetag. Dann Samstag Vorbereitung, also in 3 Tagen. Und Sonntag ist schon wieder das nächste Match. Deswegen, ja.
Wo und wann? Also wann hast du schon gesagt?
Ja, das ist in Lugano, italienische Schweiz. Und ja, habe jetzt dann
Quali, ne?
2 Tage Überbrückung. Ja, ist Quali, genau.
Genau, umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast für eine neue Podcast-Folge. Ich fand im Übrigen auch die Phase, wo du fast nochmal zurückgekommen bist, im 2. Satz deine stärkste Phase. Da hat man auch gemerkt, ich habe mir natürlich auch, es war natürlich alles nur Spaß, natürlich fieber ich mit dir mit und guck auch oft dann nochmal die Ergebnisse des Gegners vorher. Wie du richtig gesagt hast, der war jetzt auch nicht vorsichtig formuliert voller Selbstvertrauen und ich finde, das hat man auch am Ende ein bisschen gemerkt, gerade als er ausservieren musste, da hattest du ja auch noch die Chancen, wieder zurückzukommen, davor auch, aber da dann nochmal extrem, da ist auch, hat er wenige Erste gebracht und ja, das war auch, finde ich, so die letzten 2, 3, 4 Spiele, die Phase, wo du am, aus meiner Position aus so ein bisschen am befreitesten gewirkt hast und am besten gespielt hast. Und am Anfang des Matches fand ich auch, dass du gut, das ist oft so, wenn es so eng ist, du kamst eigentlich gut rein und ich wusste gar nicht so richtig, warum du jetzt Break zurücklegst, weil du hast auch zum Beispiel in seinem ersten Aufschlagspiel warst du nah dran und so weiter. Also das sind Kleinigkeiten und dann geht natürlich auch, das wünscht man sich natürlich nicht, dass man dann direkt so einen Break hinterherläuft, dann geht auch ein bisschen so dieses Selbstverständnis weg, aber ich finde, die Phase im 2. Satz, da war auf jeden Fall deine bessere Phase und da hat man gemerkt, dass er auch nicht ganz Selbstvertrauen ganz hoch ist und da hat er sich auch das ein oder andere Mal richtig intensiv auch nach nicht so geilen Punkten angefeuert mit dem klassischen spanischen Vamos. Zum Glück hatte ich Kopfhörer auf im Ruheabteil. Da hat er sich durchgekämpft auf jeden Fall, ja. Viel Erfolg für Lugano und dein nächstes Turnier. Wir kommen zu dem Teil in diesem Podcast, den wahrscheinlich viele StammhörerInnen entgegengefiebert haben. Es ist der, zumindest was Yannick Sinner angeht, letzte Teil in der Doping-Saga. Zumindest fürs Erste. Ihr habt das sicherlich alles mitbekommen. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal den kompletten Fall. Ihr wisst, was passiert ist. Ansonsten könnt ihr das auch nachlesen. Was jetzt neu ist, ist, dass ich die Nummer 1 der Tenniswelt und die Welt-Anti-Doping-Agentur, die ja eigentlich Einspruch eingelegt hatte, vor dem obersten Sportgerichtshof, um zu klären, ob es eine Mitschuld, eine Mitverantwortung gibt an von ihm für seine Teammitglieder. Und die haben eigentlich eine Strafe von 1 bis 2 Jahre gesucht, die WADA. Und jetzt kam plötzlich am Samstag die Pressemitteilung raus, dass sich die WADA und Yannick Sinner geeinigt haben auf eine 3-monatige Sperrung per sofort. Das heißt im Englischen Case Resolution Agreement. Und die WADA hat in der Pressemitteilung gesagt, dass sie anerkennt, dass Sinner nicht absichtlich betrogen hat, also nicht versucht hat zu betrügen und deshalb von dem Einspruch zurückgetreten ist. Was ganz interessant ist, weil natürlich haben sich jetzt wieder Gott und die Welt darüber geäußert, nicht alle mit den vorliegenden Informationen, ist, dass es einen Absatz gibt, 10.8.2 in dem WADA-Code, der diese Case Resolution Agreements regelt. Und da geht es darum, also wie lange diese Sperre dann ist, ist abhängig davon, wie ernsthaft der Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln ist. des Athletens oder des Teammitglieds, um das es geht und wie absichtlich oder nicht absichtlich die Person oder der Athlet versucht hat, zu betrügen. Und so ist das dann gekommen, dass es nur 3 Monate gekommen sind. Es gab ja ein großes Medienecho, auch viele Spieler, die sich geäußert haben, unter anderem Stan Wawrinka, der trocken getwittert hat, ich glaube nicht mehr an sauberen Sport. Daniel Medvedev, der gesagt hat, ich hoffe, dass das so ein Präzedenzfall ist. Also wenn ein Spieler positiv getestet wird und 2 Jahre bekommt, dass er dann sagen kann, nein, ich hätte gerne 3 Monate und dass man das dann individuell ausverhandeln kann. Das hat sogar so weit Ausmaße genommen, dass sich der Anwalt der WADA oder die WADA dazu genötigt gesehen hat, den Anwalt vorzuschicken zu einem großen Interview mit der BBC, wo er unter anderem gesagt hat, Zitat, dass der Fall meilenweit entfernt von Doping ist und durch die Ermittlungen und Untersuchungen der Spezialisten ausgeschlossen werden konnte. Das sind die Worte des WADA-Anwalts, dass zum Beispiel auch Mikrodosierung, die ich ja hier in dem Podcast auch schon angesprochen habe, der Fall sein könnte. Ja, so ist es dann nur zu diesen 3 Monaten gekommen. Der ein oder andere von euch und Wolli, glaube ich auch, haben meinen Artikel bei Zeit Online gelesen. Ich habe ja dann doch einige Quellen. Ich bin selbst auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Insights kann ich ja auch mal geben, Wolli. Ich war auf dem Weg nach Kaiserslautern ins Stadion am Samstagvormittag mit einem Fußballkumpel zum Zweitligakracher gegen Hannover 96, als diese Pressemitteilung rauskam. Und die wird halt einfach, das ist auch so, ja, das ist halt medienunfreundlich, aber das machen PR-Experten halt. Die bringen schlechte PR-News an die Öffentlichkeit in den ungünstigsten Momenten für Journalisten, damit möglichst wenig schnell berichtet werden kann. Also noch ein ungünstigerer Zeitpunkt wäre jetzt nur noch Sonntagabend gewesen. So, und ich konnte dann auch erst Samstagabend anfangen zu recherchieren. Und hab auch, da siehst du, wie stark ich da drin bin in dem Fall. Ich konnte das Spiel schon gar nicht mehr genießen auf dem Bett. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt? Wie viele Texte schreibe ich heute Abend? Was schreibe ich da rein? Wie komme ich an Quellen? Wie kann ich arbeiten, dass meine Texte auch wertvoll sind, damit ich nicht nur nachschreibe, was jetzt alle schon schreiben, während ich in dem Stadion bin? Das ist einfach, also ich weiß nicht, mit was das vergleichbar ist, Wolli, ob das mit einer... Ja, aber also mein Mindset war nicht gut. Ich hatte es dir auch erzählt. Ich habe abends sogar so ganz leichte Panikattacken gehabt, weil ich einfach gedacht habe, ich habe jetzt nicht genügend Vorbereitungszeit und kann keinen ordentlichen Text schreiben auf dem Niveau, der von mir irgendwie erwartet wird. Das war ein bisschen unschön, aber das machen PR-Experten völlig losgelöst von mir. Ja, bevor ich noch ein bisschen was sage zu dem Fall, wie hast du es denn aufgenommen? Wo hast du es aufgenommen? Und was ist so deine Gefühlslage?
Also erstmal glaube ich, dass die dich schon so gut verfolgen, dass die schauen, wann Kaiserslautern spielt und die dann kurz vor Anpfiff die Doping-Sachen raushauen, weil die genau wissen, die erwischen dich da gegen die Laufrichtung und vermiesen dir deinen wohlverdienten Samstagnachmittag Fußball. Also wirklich,
du weißt aber, wie ich es gemeint habe.
Ganz harte,
ne?
Gelbe Karte.
Du weißt aber bitte, wie ich es gemeint habe, ne? Dass es nicht auf mich bezogen war. Aber es ist ja schon eine Tragweite, dass die weltweiten Sportnews alle auch tennisübergreifend darüber berichtet haben. Und da ist nun mal halt Samstagvormittag. Also ich werde nicht der Einzige sein, der da auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Meine Kontakte übrigens wurden auch auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben auch erst am Freitag, im Laufe des Freitags, das ist nämlich ganz interessant, die haben erst im Laufe des Freitags erfahren, dass wohl eine Einigung ansteht und am Freitagabend, dass die Einigung durchgeführt wird. Und der Chef der WADA hat 2 Tage vorher noch ein Interview gegeben, in dem er immer noch gesagt hat, wir streben eine 2-jährige Sperre an. Das heißt, irgendwo in diesem Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag muss irgendwas passiert sein. Und der Tennis-Podcast in England hat auch nahegelegt, dass wohl die WADA auf die Sinnerseite zugekommen sein muss, relativ kurzfristig. Und das stimmt auch überein mit den Informationen, die mir vorliegen, die ich ja auch beim Zeit-Online-Text, den werde ich auch nochmal verlinken, kundgetan habe. Nach meinen Informationen ist Yannick Sinner, der ja schon in Dubai war bei dem Turnier, höchstpersönlich zum Turnierdirektor ins Büro gegangen und hat gesagt, dass er doch nicht spielen kann, weil es jetzt diese Einigung gibt und er 3 Monate gesperrt wird. Und dann kam es ja auch zu dieser abstrusen Szene, dass der Instagram-Account von Dubai so ein Insta-Reel gepostet hat, wo Yannick Sinner, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, vom Platz läuft und die schreiben, Yannick Sinner was forced to withdraw because of his suspension. Also so ungefähr jetzt die Worte. Und so Insta-Accounts oder generell PR-Accounts von Turnieren sollen ja eigentlich Liebe in die Welt raussenden und Positivität vom Turnier. Und ja, das war schon krass. Und dann gab es ja auch diese Trainingsvideos, unter anderem mit Lehetzka, das am 14. Februar gepostet wurde, Freitag, letzten Freitag. Und wir können nicht bestätigen, dass die Trainingssession auch an diesem Freitag stattgefunden hat, aber die Sperre ist offiziell auf den 9. Februar, der Beginn der Sperre, taxiert worden. Und laut dem WADA-Code, ich habe den offiziellen WADA-Code durchgelesen und ich habe von einem Spieler eine Mail geschickt bekommen, wo aufgeschrieben wird, was man alles darf und nicht darf, wenn man gesperrt ist. Und man darf nicht trainieren. Man darf keinem Spieler assistieren bei einem offiziellen ATP-Turnier. Also wenn du jetzt, du dürftest dann übrigens auch nicht im Leistungszentrum in Oberharing trainieren, aber wenn du zu irgendeinem lokalen Club gehst, hält dich natürlich niemand auf. Aber in so offiziellen Leistungszentrum und bei Turnieren darf man das nicht. Und das konnte mir bisher auch noch niemand erklären, wie das genau zustande kam, weil die Sperre sind 85 Tage. 4 Tage werden ihm angerechnet, die er schon in der vorläufigen Suspendierung gesperrt war, bei der Provisional Suspension. Aber warum dann der 9. gewählt wurde und er am Freitag oder mutmaßlich in den Tagen vorher, es gibt ja eine 5-Tages-Diskrepanz zwischen diesem 14. und dem 9., warum er da trainieren durfte oder warum er da trainiert hat, und das Datum dann so gewählt wurde, konnte mir bis heute keiner erklären. Meine Presseanfrage an die WADA mit dieser expliziten Frage wurde bis heute, Stand Donnerstag 16.18 Uhr, nicht beantwortet. Auch andere Journalisten haben darauf keine Antwort bekommen. Ist insofern interessant, weil 2-3 Tage nach Ablauf seiner Sperre ja das Masters in Rom losgeht.
Ja, und damit hast du ja eigentlich schon den Großteil abgedeckt. Wir hatten es ja in der Folge, wo es um den Dopingfall auch ging, angesprochen, beziehungsweise du hattest gesagt, dass du von einer Sperre, ich meine, von um die 3 Monate hast du getippt. 3 bis 6.
3 bis 6, genau. Also ich habe 3 bis 6 gesagt und realistisch war 1 bis 6.
Ja, genau. Und das ist halt genau die Mitte. Man hat halt das Gefühl, dass, ja, wenn du jetzt auch sagst, dass die WADA auf die Sinner-Seite zugekommen ist, beide Seiten irgendwie ihre Anliegen hatten und etwas durchbringen wollten und am Ende des Falls was vorzeigen wollten. Jetzt ist natürlich das Spielerecho, wie du es auch schon angedeutet hast, geht in viele Richtungen. Ja, von der Grundsatzfrage, warum wird jemand gesperrt, der unschuldig ist, hat ja auch ein bekannter Spieler gesagt, bis hin zur Dauer und dann natürlich der Terminierung. Und das ist, glaube ich, dann im Gesamtbild das alles Entscheidende, was so ein bisschen hängen bleibt, dass die Strafe der 3 Monate ausgesprochen wird, aber du sie am Ende so weich und sie so verträglich für den Spieler wie möglich machst, weil es ging immer darum, wenn er 3 Monate gesperrt wird, wie viel Grand Slams wird er verpassen? So, das sind jetzt erstmal 0. Und wie ist dann seine Vorbereitung auf Paris? Die ist auch ganz gut, wenn er als Italiener das Masters in seinem Land als Vorbereitungsturnier noch nehmen kann. Er hat eh sehr, sehr lang gespielt letzte Saison und hat eigentlich fast sein Jahr gestreckt mit dem Davis Cup, mit den Finals, bis hin zu den Australian Open. Und jetzt bekommt er halt eine super Sommerpause oder Frühlingspause. Muss nicht nach Amerika. Die Masters sind für die Spieler, die im Hauptfeld sind, verpflichtend. Da kannst du nicht einfach melden oder absagen. Das heißt, die Reise nach Indian Wells und Miami fällt für ihn weg. Hätte er sicherlich gerne gespielt. Aber er ist von der Weltranglistenposition auch so abgesichert, hat so einen Vorsprung, dass ihm da nur schwierig jemand den Rang ablaufen wird in den 3 Monaten. Und dann geht er halt ausgeruht in die europäische Sandplatzsaison mit dem Highlight halt Paris und darf dann auch Wimbledon spielen. Und man muss immer alle Aspekte mit einbeziehen und das Gesamtbild betrachten. Und das Endergebnis ist dann natürlich schon so, dass man so ein bisschen achselzuckend dasteht und nicht weiß, ist das jetzt Fisch oder Fleisch. Aber am Ende gibt es so viele Punkte, die so günstig gelaufen sind für Jannik Sinner, dass das einfach nur verständlich ist, dass da viele Spieler, die sich dann natürlich direkt betroffen fühlen, dann auch im übertragenen Sinne sagen, ja, dann kannst du es auch gleich lassen.
Ja, der Anti-Doping-Kampf ist auf jeden Fall geschwächt. Dadurch, dass die Fälle auch oder der Fall so kompliziert ist, also ihr habt ja auch gesehen, ich spreche immer langsamer, wenn ich über den Fall rede, weil er halt kompliziert ist und man will ja auch keine Fehler machen. Und jetzt, auf der einen Seite ist es gut für den Anti-Doping-Kampf, weil sich Gott und die Welt äußert, aber man merkt halt auch, dass die meisten Spieler, und ich meine das gar nicht böse, wer will es denen verdenken, aber sei mir nicht böse, Woldi, aber halt auch viele halt gar keine Ahnung haben von der Materie und dann irgendwas sagen, was faktisch nicht stimmt. Also zum Beispiel Novak Djokovic hat von der 6-Stunden-Regel geredet, wo man etwas nachweisen muss. Ich habe überall nochmal nachgeschaut, das gibt's nicht. So, also solche Sachen, und da entstehen halt so Mythen und Fehler und Falschmeldungen, und das ist halt irgendwie, wie du schon sagst, nicht Fisch, nicht Fleisch und ungut für alle irgendwie. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, den du sehr richtig gesagt hast, die jetzige Einigung sorgt natürlich dafür, dass die 3-monatige Sperre, die am wahrscheinlichsten war, früher angetreten werden kann. Die Anhörung war, glaube ich, 16. und 17. April angesetzt vor dem CAS. Dann hätte es nochmal 3-4 Wochen gedauert, wenn die Anwälte miteinander kommunizieren, verhandeln, bis es zu einer Entscheidung kommt. Dann wäre schon Rom mitten am Laufen gewesen und dann wäre es zu einer Entscheidung gekommen. Und dann nehmen wir einfach mal die 3 Monate, nehmen wir nur 2 Monate, wären die French Open schon weg gewesen und Wimbledon auch weg gewesen. So, das ist der zweite Punkt. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten dritten Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe, Wolli. Es gibt zwei Wissenschaftler, Anti-Doping-Experten, einen italienischen auch und einen deutschen, die eine andere Meinung geäußert haben als zum Beispiel der Anwalt von der WADA, der gesagt hat, dass dieser Fall ist meilenweit von Doping entfernt und war auch keine Mikrodosierung. Die haben erklärt, dass die Substanz ja in einem Urintest gefunden wurde und deshalb, weil es in einem Urintest war, könnte es keine präzise Information gegeben haben, wie hoch oder wie niedrig der Clostebol-Wert tatsächlich war. Nicht in dem Moment, wo es gefunden wurde, sondern in dem Moment, wo es transportiert wurde vom Muskel durch den Blutfluss und dann ausgeschieden von den Nieren. Klingt sehr kompliziert, ist es auch. Auch diesen Link werde ich nochmal in die Beschreibung des Podcasts schicken. Ist ursprünglich ein spanischer Artikel, den ich übersetzt habe. Aber es gibt auch andere Meinungen, das möchte ich euch einfach mal mit auf den Weg geben. Die Entscheidung ist öffentlich, sie ist natürlich auch zu akzeptieren. Sie ist auch balanciert auskommuniziert, aber es gibt auch hier wieder Schwachstellen. Und Tim Henman hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, die Entscheidung wirkt ein bisschen too convenient, also zu sehr übereinstimmend, und ist eigentlich der bestmögliche Outcome für Jannik Sinner. Nur besser wäre noch gewesen, gar keine Sperre, und Alexander Zverev muss schon die Lichter ausschießen in den nächsten Wochen und Monaten, um ihn in 3 Monaten von der Spitze zu verdrängen. Genau. Ansonsten bin ich auch ein bisschen verloren in diesem ganzen Wust an Informationen. Ich bin dann am Ende doch zufrieden gewesen mit dem Text. Glaube ich, das Beste draus gemacht, um gewisse Sachen wiederzugeben. Und eine Sache, Wolli, möchte ich noch ganz allgemein loswerden. Oder ich frage dich vorab einmal, hat Tennis jetzt ein Dopingproblem oder nicht?
Also von der Medienwirksamkeit schon, weil sehr viel drüber gesprochen wird und es sind, wie du schon sagst, so viele Informationen und nicht mal, also viele Leute befassen sich nicht annähernd so sehr damit wie du oder wie in gewisser Weise auch ich. Das hört ja dann schon bei vielen, vielen Spielern auf. Aber was nicht nur die Tennisfans, sondern auch darüber hinaus, was diese Personen angeht, die lesen ja vielleicht nur die Headlines und wissen gar nicht so genau, was da jetzt vorgefallen ist und warum diese Sperre so zustande kam und warum sie gut ist oder warum sie schlecht ist. Und im Endeffekt steht halt sehr, sehr viel Doping in den Medien mit Tennis. Und wenn man das halt oft liest und überfliegt, dann bildet sich einfach irgendwie so eine Meinung und das festigt sich in den Köpfen der Leute und das ist nie gut. Und deswegen ist es vor allen Dingen medial öffentlichkeitswirksam so, dass es schon sehr, sehr schlecht ist. Jetzt waren es natürlich zwei Nummer eins und darauf willst du auch hinaus.
Ich will auf gar nichts hinaus. Ich will eigentlich darauf hinaus. Also du hast vollkommen recht, das Medienecho ist natürlich groß und schlecht für den Tennis, nur auf den Tennissport bezogen. Natürlich schlecht. Der Tennissport steht jetzt in einem schlechten Licht, aber er ist beileibe nicht der einzige Sport, wo es diese Problematik gibt. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, falls du dich überhaupt dazu äußern möchtest. Das Medienecho ist das eine, aber also gibt es jetzt ein Dopingproblem im Tennis? Ist der Sport physisch genug, damit er ein Problem hat, oder glaubst du nicht?
Jetzt kitzelst du mit deinen Fragen.
Ja, wenn du es nicht beantwortest, mache ich
es. Also es ist, also ich finde es nicht offensichtlich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich viel passiert, weil immer noch unabhängige Stellen dann irgendwie zu einem Schluss kommen, dass eine gewisse Unschuld zumindest da ist oder teilweise halt auch eine komplette Unschuld. Ich glaube trotzdem daran, dass sehr, sehr viele Spieler sauber sind und deswegen würde ich nicht von einem Doping-Problem sprechen. Kann ich mir vorstellen, dass hier und da nachgeholfen wird. Möglich. Ja, weil das sind schon Indizien, wenn Tests immer wieder positiv ausfallen. Aber jetzt von einem Dopingproblem tennisweit und durch die breite Masse zu reden, da wäre ich jetzt noch sehr vorsichtig.
Ist auch immer eine Sache, wie definiert man Problem, ne? Man kann es ja auch mal, das ist man jetzt von mir vielleicht gar nicht gewohnt, aber man könnte es natürlich auch mal positiv angehen und sagen, ey, der Tennissport macht was gegen Doping, ne? Die ITIA handelt positive Fälle von absoluten Superstars. Also es ist noch nicht viele Jahre her, da gab es genügend Gerüchte auch darüber, dass Fälle als Verletzungspausen deklariert worden sind, um Stars zu schützen und so weiter. Und jetzt haben wir in den letzten drei Jahren drei aktuelle oder ehemalige Nummer 1 und Grand Slam Champions, die einen positiven Fall hatten und dann auch die Fälle öffentlich gemacht wurden. Bei Jannik Sinner später. Aber so das, nein, aber weil zum Beispiel, das kann man auch, hat zum Beispiel auch der Telegraph in einem Kommentar, mein guter Kollege Simon Briggs, sehr, sehr gut ausgeglichen formuliert. Es gibt auch Sportarten, die sicherlich auch ein Dopingproblem haben, wo diese Fälle aber gar nicht in die Öffentlichkeit kommen würden. Und das so könnte man auch argumentieren. Ich sage ganz klar, Tennis hat ein Dopingproblem. Das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon geäußert. Wenn man mich googelt, kommen auch Interviews mit der Überschrift. Aber andere Sportarten auch. Also der Fußball hat auch ein Dopingproblem. Generell der Spitzensport hat ein Dopingproblem. Was nicht heißt, dass alle Spitzensportler in den jeweiligen Sportarten dopen, wie du es eben klar auch gesagt hast. Aber im Tennissport geht es in Relation zur Größe der Sportart immer noch um wahnsinnig viele Millionen. Es sind Einzelsportler dabei, die sehr, sehr viel handeln können mit großen finanziellen Mitteln. Und nach meiner persönlichen Informationslage, allem, was ich weiß, gibt es auf jeden Fall Spieler, auch auf dem höchsten Niveau, die verbotene Sachen tun. Und das ist ein Problem. Ja. Und ja, die ja. Sportart ist anfällig. Das Einzige, was ich noch sage, halt, die Sportart ist wie viele andere Sportarten auch, halt einfach auch anfällig, weil der physische Aspekt enorm ist. Besonders auf Best of Five Level bei den Grand Slams, aber nicht nur. Auch du weißt das viel besser als ich. Auch im Best of Three Modus ist es mittlerweile so physisch. Es gibt genügend Matches, die die 2-Stunden-Grenze deutlich überschreiten, regelmäßig, lange Sätze. Die Belege sind langsamer geworden. Der Aufschlag spielt zwar immer noch eine wahnsinnige Rolle oder wieder eine größere Rolle, aber es sind trotzdem viele lange Ballwechsel gefragt und man kann einzelne Spiele mit seiner spielerischen Klasse gewinnen, aber Turniere eigentlich nur, wenn man eine Woche lang auf einem physisch sehr, sehr guten Niveau ist und auch gut recovern kann. Und da ist der Sport halt genauso anfällig für Doping wie andere Sportarten auch. Und ja, diese Fälle bleiben haften, die werden haften bleiben, auch rückblickend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wie die Tests weitergehen, wie die sich weiterentwickeln, was für Richtlinien etabliert werden, weil momentan ist es ein Wust an Informationen und eine Quelle von mir, die der ITIA näher steht als der WADA, die war am Wochenende sehr, sehr enttäuscht und hat gesagt, das ist ein Schlag für den Anti-Doping-Kampf, dieser Fall, oder das Ende dieses Falles.
Ja, um das noch zu ergänzen, also es geht bei Best of Three nicht nur dann halt auch um ein Turnier, sondern halt, kommen wir später noch zu João Fonseca, dass Super, du halt deine ja. Form nicht nur ein Turnier hältst, sondern dann mit Reisestrapazen, die ich ja auch habe, dann immer wieder in die nächste Woche transportierst und da deine Matches durchstehst und da fit und verletzungsfrei bleibst. Und dann deine Aussage, das finde ich sehr, sehr cool, dass du was Positives versuchst zum Doping zu sagen, dass etwas gemacht wird gegen das Doping, dass dagegen vorgegangen wird im Tennisbereich. Und ich glaube, aber gerade an der Aussage scheiden sich ja gerade die Geister aufgrund der Handhabung beider Fälle, der beiden Nummer Einsen, der Strafen oder ja, eigentlich der Dauer der Strafen auch. Und das nämlich im Verhältnis zu anderen Fällen von Spielern, die deutlich niedriger gerankt sind, wo dann nämlich die ganze Härte des Dopinggesetzes zuschlägt und die weder die Möglichkeit haben, sich anwaltlich gut zu verteidigen und dann einfach ja nicht eingebuchtet werden, aber da wird einfach ein Riegel vorgeschoben und die sind richtig lange raus.
Und das ist aber ein Problem innerhalb der Sportart. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für euch da draußen. Wenn ich habe jetzt versucht, das positiv zu formulieren und zu sagen, die ITIA versucht mit aller Härte gegen die Sportler vorzugehen, egal wie groß die sind. Aber natürlich haben SportlerInnen wie Sinner und Swiatek Millionen an Ressourcen und Anwälten und Medizinern, die, und das würde ja jeder persönlich auch machen, versuchen das Bestmögliche für sich in dieser aus ihrer Sicht unglücklichen Situation herauszukommen. Die Nummer 180 hat viel, viel weniger Ressourcen. Ich meinte aber Sportart übergreifend, ne? Also im Fußball ist ja noch mal mehr Geld drin als im Tennis und so ein durchschnittlicher Premier League Verein hat ja noch mal mehr Ressourcen als ein einzelner Profispieler, auch in den Top 10, weil da ja noch mehr Geld fließt und dementsprechend exorbitant höher können die sich auch noch mal verteidigen oder haben Abwehrmechanismen auf juristischer Basis, auf medizinischer Basis, auf PR-Basis, auf alles, was du dir vorstellen kannst, dass da noch weniger rauskommt, weil die Druck ausüben können. Und im Tennis, das immer noch eine sehr große Sportart ist, gibt es jetzt Leute bei der ITIA, die diese Fälle nach außen pushen. Und das war halt bei der Vorgängerversion, die ITIA gibt es ja erst, das weißt du, seit 3 Jahren erst, des Öfteren nicht der Fall. Oder es gab so, gut, lächerliche Erklärungen gab es schon immer. Haben wir jetzt auch oft genug drüber gesprochen, über Tortellini und Co. Und das ist dann halt, du hast große Ressourcen und kannst dann versuchen, selbst wenn du mutmaßlich schuldig bist, auf Kontaminierung zu plädieren und hast halt richtig krasse Ressourcen, um dir da irgendwas aus den Fingernägeln zu ziehen. Die Frage ist, wie man dagegen die Handhabe ist. Gut, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter beidseitig, die Tests werden besser, aber auch die Dinge, die du irgendwie rausfinden kannst, Richtung Kontaminierung werden besser. Da kommt hoffentlich auch bald ein cooler Text raus. Die aufmerksamen Beobachter werden gemerkt haben, dass kein Text über HLAB rausgekommen ist von Edmund. Aber vielleicht kommt da bald mal wieder was. Es ist halt tatsächlich so, wenn man investigativ recherchiert und an Texten dran ist, von 10 Texten kommen vielleicht 2 dann irgendwann an die Öffentlichkeit. Da wird auch ein Fall kommen. Ja, der ist mehr als interessant. Und ja, aber ich bin da ein bisschen auch lost. Aber ich wollte, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich wollte es Sportart übergreifend loben, das, was gemacht wird. Innerhalb der Sportart hast du hundertprozentig recht, gibt es natürlich zu Recht diese Vorwürfe der Ungleichbehandlung. Ja, das war jetzt eine intensive Phase zu dem Dopingfall. Es geht, glaube ich, auch nicht ohne Intensität darüber zu sprechen, auch mit unseren Voraussetzungen. Wie immer, danke, Wolli, auch aus Spielersicht, dass du da immer bereit bist, offen drüber zu sprechen, auch wenn du keine andere Chance hast als Teil dieses Doping-Podcasts. Nein, wir werden diese Sachen aufgreifen, wann immer es Fälle gibt und oder ich erwähnenswerte Sachen habe. Ich muss bald weg beruflich und du hast auch genügend vor der Brust. Wir wollen einmal noch kurz über den Mann der Stunde sprechen. Und du hast es ja eben, da siehst du auch schon, dass du journalistisch auf einem sehr guten Weg bist, fast schon perfekt übergeleitet. Fonseca, überragendes Turnier gespielt in Argentinien mit 18 Jahren, 4 Argentinier geschlagen und dann im südamerikanischen Sandplatz-Swing in seine Heimat geflogen, nach dem Titel, nach Rio, einmal trainiert und dann erste Runde rausgeflogen. Und es gibt 0,0% daran zu kritisieren. Das leite ich direkt mal ein. Du hast es ja schon angeditscht gerade, wie schwierig das ist für einen gestandenen Profi, von Woche zu Woche zu reisen, nach guten Leistungen, nach schlechten Leistungen, physisch, mental und vom Kopf her sich auf neue Bedingungen einzustellen. Je länger man spielt, desto weniger Zeit hat man. Und der Junge ist halt einfach erst 18 Jahre alt. Und mit was der alles sich auseinandersetzen musste jetzt, sein erster ATP-Erfolg, wahnsinnige Aufmerksamkeit in Südamerika generell, aber in Brasilien vor allem. Und dann der gefeierte Star bei seinem Heimturnier, bei dem er ja letztes Jahr, das haben viele schon wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm, ich habe es mir hier auch nochmal rausgeschrieben, lass mich kurz runterscrollen, letztes Jahr hat er als 17-Jähriger und Nummer 655 im Ranking Arthur Fies in der ersten Runde geschlagen und war ist ins Viertelfinale gekommen als zweitjüngster Spieler seit die Turnierserie 2009 begonnen hat. Und diese Viertelfinalpunkte hat er jetzt verloren, das ist überhaupt nicht schlimm, das wird seine Entwicklung ja nicht negativ behaftet sein, aber es war schon krass. Hast du in Argentinien, hast du irgendwie die Chance gehabt, was zu sehen? Weil, Wolli, ich habe mir das Viertelfinale angeguckt gegen
Navone.
Danke.
Dann erzähl doch mal kurz.
Alter, Wolli, es war so geil. Du weißt, ich liebe ja Davis Cup Atmosphären und so und Südamerika ist halt schon immer. Hast du jemals schon in Südamerika gespielt?
Nee, ich war nur in Koblenz bislang.
Der Turnierdirektor von Koblenz folgt uns übrigens auf Instagram seit gestern, Advantage-Podcast. Also das Turnier ist natürlich haben wir auch gesagt, müssen uns noch nicht dafür rechtfertigen, ein sehr gut organisiertes Turnier und die Stimmung in deutschen Challenger-Turnieren ist, glaube ich, unabhängig von Koblenz deutsch. Aber du warst noch nie in Südamerika?
Nee, ich habe es bislang vermieden, so viel Sand zu spielen, aber vielleicht mache ich das demnächst mal.
Also es war richtig, richtig geil. Es waren auch überraschend viele Brasilianer in Buenos Aires in diesem Stadion. Und Fonseca hat nicht sein bestes Tennis gespielt, lag Break zurück, hat 2 Matchbälle abgewehrt und ist dann nochmal gegen mehrere tausend Argentinier, gegen die Stimmung, gegen einen gut spielenden Gegner, der hat nicht gechoked, der ist nicht zusammengebrochen, der hat offensiv weitergespielt, also der hat das nicht verloren, sondern Fonseca hat es gewonnen, gegen das Publikum, gegen den Gegner, hat sein Level nochmal angehoben. Es war ein toller Mix, ein Cocktail aus Emotionen, spielerischen Elementen, dem mentalen Aspekt des Spiels. Ich saß auf meinem Bett angelehnt an so einem Kissen. Ich hatte gar keine Aktien an diesem Spiel dran und ich war selten so mitgerissen emotional. Ja, und das haben auch viele Kollegen gesagt, auch Andreas Thies hat es auch schon mal gesagt, dass er sich so wahnsinnig freut auf diesen Südamerika-Swing. Und ich dachte so, ja, okay, komm. Und jetzt habe ich mich von diesem einen Spiel auch super mitreißen lassen und habe jetzt auch in Rio schon ein bisschen geguckt. Ihr seht es gerade, ich bin nicht zu Hause, ich bin in meinem Elternhaus. Meine Eltern sind in Urlaub, ich passe auf meine Großmutter auf, die ein bisschen pflegebedürftig ist. Und da unterstütze ich natürlich, wo ich nur kann in der Situation. Und das ist auch ein bisschen anstrengend, aber alles gut. Aber abends gucke ich schon relativ viel und die Stimmung ist...
Ist gut, ne? Ja.
Also, ich weiß nicht, ob du hast jetzt wahrscheinlich wenig Chancen gehabt zu gucken, aber wenn du irgendwie vielleicht mal morgen oder so oder heute Abend über Sky Go oder über irgendeinen Stream, es macht schon Bock.
Ja, als Spieler hat man ja Tennis TV. Deswegen.
Hast du Zugang dazu, kostenlosen?
Ja, ja.
Oha, das wusste ich gar nicht, dass das so ist.
Ja, der 20 im Monat wäre sonst auch noch drin gewesen für jedes Turnier. Ist ein ganz guter Kanal.
So, nee, die 20 Euro investiere ich nicht, um meinen Gegner mal zu analysieren. Ne?
Kann ich ja sogar noch absetzen.
Stark. Ich hab's auch.
Analyse-Tool.
Ja. Klar. Ja, aber nochmal kurz, jetzt bin ich zu sehr auf die Stimmung gegangen. Du weißt, ich lasse mich manchmal emotional mitreißen. Aber,
ja, deswegen gehst du ja auch zum Betzenberg. Auf dem Betzenberg, sorry. Oh Gott, der war schlecht.
Ungeschlagen, 2025, einzige Mannschaft neben Bayern München im deutschen Profifußball, ungeschlagen 2025. Und ihr wisst ja, was als Bayern-Fan weißt du ja auch, was so ein 0-0 auswärts wert sein kann. Und wir haben zu Hause Hannover auch ein 0-0 abgerungen und sind noch oben dabei.
Chapeau.
Jetzt geht's morgen zum HSV. Aber wir haben heute nicht so viel Zeit, um über den großen FCK zu sprechen im Aufstiegskampf. Sag nochmal ein bisschen, bitte ergänze mal meine Ansichten zu Fonseca.
Ja, also den kannst du sicher in die Top 10 einbuchen, wer mit so jungen Jahren diverse Rekorde bricht, Next-Gen-Finals gewinnt, sich innerhalb eines Jahres von 650 in die ersten 100 spielt, beim ersten Grand Slam in der Quali US Open, wo er spielt, direkt die dritte Quali-Runde erreicht. Das sind einfach konstant so gute Ergebnisse, jetzt auf ATP-Tour-Level Fuß gefasst. Und man wünscht ihm dann irgendwie, dass er diesen Schwung mitnehmen kann, vor allen Dingen mit dieser ganzen Euphorie. Aber die Ankunftsbilder in Rio haben schon darauf schließen lassen, dass es vielleicht auch ein bisschen viel ist. Mich hat's gewundert, dass er direkt da am Ankunftstag irgendwie noch trainiert hat.
Und wie? Aber, hast du Videos gesehen, wo er den Ball zerstört hat.
Ja, das macht er ja immer. Aber,
ja, aber da muss doch mal, okay, jetzt kommt wieder dieser Klugscheißer-Journalist. Ich lasse es sein, aber nach dem Motto, da muss dann ein Teammitglied ihn mal ein bisschen bremsen oder so. Ne?
Ja, vielleicht will man 19-Jährigen, 18-Jährigen nicht gerade bremsen und ihn einfach mal machen lassen. Scheint ja auch ganz gut zu laufen. Aber so aus der Ferne hat es einfach so gewirkt, okay, trainiert direkt, aber ja, jeder, der da in Rio im Hauptfeld ist, ist ein unglaublich guter Spieler, das muss man auch sagen, Respekt für Alexandre Muller, der ihn da geschlagen hat, weil die Situation da so zu handeln, weil du weißt ja, was auf dich zukommt, irgendwie Stadion, was sehr, sehr fanatisch sein wird und ein Spieler, der auf alles draufhaut und sehr viel Selbstvertrauen hat, also yes. Wirklich schwierige Ausgangslage und auch auf der Seite beeindruckend, dass er das Match in zwei Sätzen gewonnen hat.
Gute abschließende Worte von dir. Ich glaube, da haben wir schon mal jetzt zumindest kurz ein paar Einordnungen gegeben. Liebe Advantage-HörerInnen, wir müssen heute ein bisschen abkürzen aus beruflichen und Reisegründen. Ich habe jetzt beruflich auch noch ein bisschen was vor der Brust heute. und privat die Situation habe ich ja auch erklärt. Das Mix-Thema der US Open, da bin ich sehr drauf gespannt, das rennt uns ja nicht weg, auch auf Wollys Gedanken und Spielergedanken, das besprechen wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Und ansonsten bin ich froh, dass wir heute dann doch über eine Stunde machen konnten und uns ein bisschen updaten konnten. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, ich bin auch noch nicht so ganz klar in meinen Gedanken zum Jannik Sinner-Fall. Sind wir, glaube ich, aber alle nicht, Wolli, ne? Es ist einfach kompliziert. Beziehungsstatus kompliziert.
In zwei, drei Sätzen irgendwie ein endgültiges Fazit zu ziehen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Gesamteindruck vermitteln können.
Yes. Bleibt bitte alle gesund und munter, passt auf euch auf. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Und das letzte Wort hat wie immer Wolli Massur.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, die Zuhörer freuen sich auch mal über eine etwas kürzere Folge. Bin ich gespannt, wie ihr es fandet. Schreibt uns gerne mal einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram, ob ihr vielleicht auch eher so kürzere Folgen möchtet. Wir sprechen jetzt nicht von 40 Minuten, aber wir sind ja wieder über einer Stunde. Deswegen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Oder ich muss